Hi und herzlich willkommen zu Was bleibt hinter der Geschichte. Schön, dass ihr heute dabei seid. Für die Leute, die letzte Woche Sonntag den Fall verfolgt haben, da ging es ja um Karl Denke, die wissen, was heute kommt. Ich hatte das schon vorher angekündigt, dass es jetzt mittwochs immer eine kleine Sonderfolge geben wird, die sich auch so ein bisschen anders gestaltet, würde ich mal meinen. Die Folge wird sich auch insofern von den anderen Folgen unterscheiden, dass es keinen geskripteten Teil gibt. Also ich erzähle euch keine komplett neue Geschichte, sondern greife Punkte, die ich in der Hauptgeschichte, also in dem Hauptfall vom Sonntag, nicht besprechen kann, weil wir sonst, ja, würde der Podcast oder jede einzelne Folge tatsächlich 2, 3 Stunden gehen und ich glaube, das wäre ein bisschen lang. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich arbeite das für euch vielleicht noch ein bisschen anders aus und mache es auch ein bisschen, ja, man lernt vielleicht auch ein bisschen was dabei, so, ne? Und dann noch eins kurz vorweg, das konnte ich jetzt in der letzten Folge gar nicht erwähnen, weil da war es noch nicht so weit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen bei den Leuten, die mir auf Instagram folgen, die haben es auch gesehen. Also wir sind jetzt mittlerweile über 100 Abonnenten. Also heute aktuell, wo ich die Folge aufnehme, sind wir dann schon bei 180. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen sich dafür interessieren, was ich zu erzählen habe. Und ich weiß tatsächlich jeden einzelnen wertzuschätzen. Und wie gesagt, danke, danke, danke. So, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich den Fall Karl Denke recherchiert habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie weit war denn eigentlich die Forensik zu der Zeit? Oder was konnten denn Kriminalbeamte dort schon leisten? Was wussten sie? Wo war der Stand der Entwicklung überhaupt? Weil in vielen Quellen habe ich dann tatsächlich so eine Angabe gefunden wie, ja, wahrscheinlich war das so. Wahrscheinlich war es Menschenfleisch. Und ich habe mir immer gedacht, okay, warum denn nur wahrscheinlich? Konnte man das damals noch nicht nachweisen? Das hat das so ein bisschen für mich hinterlassen und deshalb habe ich gedacht, dem Ganzen gehe ich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auf den Grund und deshalb, ja, gibt es die Folge heute und ich würde denken, ja, fangen wir einfach an. Was man auch schon zur damaligen Zeit tatsächlich konnte, war zu wissen, okay, es gibt Spuren der Täter und es gibt Spuren der Opfer. Beides unterscheidet sich ein bisschen und letztendlich verfolgt man natürlich ein Ziel. Man will den Tatablauf rekonstruieren und natürlich den Täter finden. Also das steht halt immer als oberste Prio. Das war auch tatsächlich 1920 schon so. Doch der Weg bis dahin war sehr, sehr lang und man war auch nicht immer auf dem richtigen Weg oder hatte immer die richtigen Ideen. Also das hat tatsächlich schon eine ganze Weile gedauert und viele Sachen gab es auch schon relativ lang oder man hat sich früher schon Gedanken drum gemacht, also mehr als ich jemals geahnt hätte. Zum Beispiel gab es einen italienischen Arzt, Cesare Lombroso hieß er, und der entwickelte in den 1870er Jahren eine Theorie. Und zwar lautete die wie folgt, dass es Verbrecher gibt, die tatsächlich ähnliche Merkmale haben. Also er hat sich dann 100 verschiedene Straftäter angeschaut und hat dann halt wirklich dokumentiert, wie die aussehen, wie die Ohren sind, wie der Stand der Nase ist, wie der Kiefer aussieht und so weiter und so fort. Und er hat auch gesagt, okay, die Veranlagung zum Verbrecher, die entsteht schon im Mutterleib. Also das war so seine, ja, seine Wissenschaft und er hat gesagt, wenn 4 Merkmale, die er da rausgesucht hat, auf einmal auf einen Menschen zutreffen, dann ist es wahrscheinlich ein Verbrecher. Und seine Merkmale waren da wie folgt, also zum Beispiel ein ausgeprägter Kiefer, hohe Wangenknochen oder auch starke Augenwülste. So, und wenn, wie gesagt, das alles aufeinander getroffen ist, hat er gesagt, okay, das ist ein Verbrecher. Heute weiß man natürlich, das ist absoluter Quatsch gewesen. Aber das sind so die Ansätze, warum man überlegt hat, okay, wie können wir jetzt rausfinden, wer eine Tat begangen hat? Und letztendlich, auch wenn die Theorie von Cesare vielleicht sehr fragwürdig war, dennoch muss man sagen, war es fortschrittlich, sich zu überlegen, okay, gibt es irgendwelche anderen Dinge, woran man Täter erkennen oder finden kann? Weil davor war es immer so, dass die Menschen, also von denen man gedacht hatte, das ist der Täter, die hat man eingesperrt, die hat man schlimm gefoltert, um irgendwelche Geständnisse aus denen rauszubekommen. Und man muss natürlich dazu sagen, Das hat nie gut funktioniert. Also irgendwann ist jeder Mensch am Ende und gesteht vielleicht eine Tat, die er niemals begangen hat. Also von daher kann man sagen, Folter war jetzt nicht der richtige Weg, um Geständnisse zu erpressen. Und die Theorie, die er aufgestellt hat, war schon fortschrittlicher, als man das hätte erwarten können. Also von daher, auch wenn sie falsch war, war es dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal denken. Also auch wenn die Theorien nicht immer richtig waren, aber gleichzeitig entstanden Menschen, die die Kriminalistik tatsächlich revolutionieren. Da haben wir dann zum Beispiel den Hans Groß, das war ein österreichischer Kriminologe, der um 1900 den Tatortkoffer erfunden hat. Ich habe mich dann gefragt, okay, gab es das vorher noch nicht? Anscheinend nicht. Für heute sind so eine Koffer für uns wahrscheinlich selbstverständlich, auch wenn die so ein bisschen anders aussehen als früher. Aber das war tatsächlich der erste Tatortkoffer. Und dort waren so Sachen drin wie Allzweckwerkzeuge oder Gips für Fußabdrücke, chemische Mittel für Blutnachweise oder aber auch Kohlepulver, um Fingerabdrücke zu nehmen. Und natürlich weitere Untersuchungswerkzeuge. Also von daher, da begann schon eine Revolution, würde ich mal meinen. Also konnten dann Ermittler das erste Mal systematisch an einem Tatort arbeiten und die Spurensicherung wurde dadurch einfach planbarer. So, des Weiteren gab es natürlich dann noch weitere große Persönlichkeiten, zum Beispiel Ernst Gennert. Das war ein Kriminalpolizist aus Berlin, so um 1920. Und er erstellte die erste Verbrecherkartei überhaupt, also die erste, die es weltweit gegeben hat. Er stellte auch die erste Mordkommission der Welt zusammen und er war der Erfinder des Mordautos. Also mich hat das super beeindruckt, weil man dann natürlich auch viele Einträge erfindet, viel nachlesen kann. Also wirklich ein ganz, ganz großartiger Mann beim Mordauto. Der Name ist ein bisschen verwirrend, aber tatsächlich ist dieses Auto so ausgestattet, dass dort Werkzeuge vorhanden sind, aber auch Material zur Spurensicherung, Ausrüstung für Ermittlungen direkt am Tatort. Das war dort halt drin. Und er selbst hatte aber auch eine ganz andere Arbeitsweise als viele seiner Kollegen. Er legte den Fokus immer auf die Spuren am Tatort, weil er gesagt hat, okay, so kommt er vielleicht zu dem Täter. Und er war nicht abhängig von ausschließlich Geständnissen, also ja, fuhr halt mehrgleisig. Und er hatte ein psychologisches Vorgehen, also er hat die Verdächtigen nicht unter Druck gesetzt und gesagt, jetzt, ich weiß, was du getan hast, so nach dem Motto, sondern er hat es wirklich auf eine ganz andere Art und Weise versucht. Er ist auch ein sehr ruhiger, väterlicher Gesprächsführer gewesen, also von daher war er tatsächlich anders drauf als viele seiner Kollegen. Und man muss sagen, er hat tatsächlich sehr, sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Also von daher fing das dort dann schon an, dass man vielleicht auch überlegt hat, okay, wie ist denn der Täter tatsächlich drauf, ne? Er erstellte dann auch Täterprofile, also so in Richtung Profiling, betrachtete die Persönlichkeiten der Täter und kam auf diese Art und Weise tatsächlich schneller zu seinem Ziel als andere seiner Kollegen. So, und während die Ermittler immer genauer auf die Tatorte schauen und sich überlegen, okay, was können wir da herleiten, entwickelt sich aber gleichzeitig ein anderer Bereich, den wir tatsächlich bis heute kennen, und das sind dann die Fingerabdrücke. Tatsächlich, Fingerabdrücke, das ist älter als man glaubt. Bevor man Fingerabdrücke in der Kriminalistik benutzte, um den Täter zu finden, wurden Fingerabdrücke schon viele Jahrhunderte vorher benutzt, um zum Beispiel Verträge zu unterschreiben. Man hatte nämlich festgestellt, dass, wenn ein Vertrag unterzeichnet worden ist, sich hinterher oft keiner daran erinnern konnte, wer das unterschrieben hat, oder es wurde geleugnet und so war der Vertrag halt ungültig. Und man stellte fest, dass Fingerabdrücke einzigartig sind. Und so kam man dann auf die Idee, den Vertrag mittels eines Fingerabdrucks zu unterschreiben. Also von daher, das ist älter, als wir das glauben. Aber für uns ist natürlich interessant, konnte man denn die Fingerabdrücke auch auswerten zu der Zeit, als es um Karl Denke zum Beispiel ging. Alles, was wir heute unter Fingerabdrücke und Kriminalität oder generell, wenn es um Fingerabdrücke geht, das nennt man Daktyloskopie. Ich denke, der ein oder andere hat das schon mal gehört. Und dahinter steht tatsächlich eine wissenschaftliche Identifizierung anhand der Fingerkuppen, Handflächen und aber auch Fußsohlen. also vielmehr gesagt die Papillarleisten. Und ist heute tatsächlich so die Grundlage der Spurensicherung. Und da gab es einen ganz bekannten Mann, der dort viel erreicht hat, und zwar ist das Edward Henry. Der entwickelte das Henry-System, erkennt also quasi Grundmuster in den Fingerabdrücken, dass wir zum Beispiel Schleifen, Bogen und Wirbel haben. Und er überträgt das in eine Art Nummernsystem. Also total interessant, wenn man sich überlegt, wie lange das dann schon her ist. Und zwar überträgt er das in ein Nummernsystem und das sind dann 1024 Kombinationen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und diese legt er in einzelnen Schubkästen an, um seine Karteikarten mit den Fingerabdrücken dort einzusortieren. Nach seinem System halt tatsächlich. Und der Vorteil für ihn war dann damals tatsächlich, dass man die Fingerabdrücke dann schneller vergleichen konnte und dann zu einem Ermittlungserfolg kommen konnte. Also man hat sich dann schon überlegt, okay, wie kann das funktionieren? Und ich finde, das ist schon für diese Zeit tatsächlich super fortschrittlich. Das Henry-System kam tatsächlich so um 1900, 1901 zum Tragen und wurde angewandt. Also tatsächlich so als kleines Zwischenfazit von dem, was wir jetzt alles gehört haben. So um 1920 hat sich die Kriminalistik tatsächlich grundlegend geändert. Und es geht halt tatsächlich weg von Geständnis. Natürlich braucht man die trotzdem, aber man versucht auf andere Wege tatsächlich ans Ziel zu kommen. Und ich denke, bis 1920 haben wir da schon eine Menge geschafft. Also ich bin der Meinung, dass man da 1920 tatsächlich schon relativ viel erreicht hat. Man geht halt weg von den Geständnissen, die durch Folter zustande kommen oder stellt bloße Vermutungen auf, sondern man versucht tatsächlich anhand von Spuren, also der Wissenschaft, Beobachtungen, aber auch Dokumentation tatsächlich zum Ziel zu kommen, also den Täter zu finden. Und dann gehen wir einmal weiter und zwar zu Waffen. Die gibt es heute, die gab es damals. Und auch dort hat sich einiges verändert, also zum Beispiel der Henry Goddard, so um circa 1835, erkennt das erste Mal, dass Geschosse tatsächlich eine einzigartige Struktur haben. Ganz feine Riefen und Rillen sind auf den einzelnen Kugeln drauf und man kann die dann tatsächlich zuordnen. Man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass damals die Kugeln handgegossen worden sind in einer sogenannten Kokille. Und jeder, der mit Kugeln zu tun hatte oder eine Waffe hat, hatte eine Kokille und diese Kokille machte aus den Kugeln eine einzigartige Form. Also man konnte dann anhand der Kugel und der Kokille wirklich sagen, okay, daher kommt die Kugel. Und somit hatte man dann sicherlich erstmal den einen oder anderen Verdächtigen. Das war für 1835 tatsächlich ein großer Fortschritt, das überhaupt zu erkennen. Heutzutage ist es natürlich ein Stückchen weit anders, aber auch heute können wir anhand von ballistischen Gutachten feststellen, woher die Kugel tatsächlich gekommen ist. Aber es begann schon viel, viel früher. So, und von der Ballistik weg kommen wir zum Thema Blut, was auch ein wichtiges Thema ist in der Kriminologie, muss man tatsächlich sagen. Und zwar ging es, dass man sich erstmal die Frage gestellt hat, wie unterscheide ich denn Menschenblut von Tierblut? Und da gab es dann Paul Uhlenhuth, das war ein deutscher Bakteriologe, so um 1900, der entwickelte einen Test oder besser gesagt einen Nachweis. Zwar war das ein Präzipitin-Test und damit konnte man den Nachweis erbringen, stammt das Blut vom Menschen oder stammt es vom Tier ab. Das funktionierte dann folgendermaßen, also die Antikörper, die reagierten bei menschlichem Blut, indem das halt anfängt zu flocken oder sich so eine Art Nebel bildet und dann wusste man tatsächlich ganz genau, okay, das ist kein tierisches Blut, es ist menschliches. Also gerade in der Kriminologie ist das schon sehr wichtig, zu der Zeit sowieso, wo man jetzt nicht tatsächlich das Reagenzglas rausgeholt hat und das genau untersuchen konnte. Also man musste ja irgendwo anfangen und dort konnte man zumindest schon mal unterscheiden, okay, Tier oder Mensch. Nun war es natürlich gut, dass man unterscheiden konnte, was für ein Blut man dort hatte, aber nichtsdestotrotz fragte sich zum Beispiel Karl Landsteiner, das ist ein Wiener Pathologe, so auch um 1900, wie es denn sein kann. Also es gab tatsächlich schon Bluttransfusionen, das wusste ich nicht. Das fand ich sehr, sehr spannend, warum manche Patienten, denen ging es hinterher total super, und dann gab es Patienten, die daran tatsächlich verstarben. Und nun fragte sich der Wiener Pathologe tatsächlich, warum ist das denn so? Und er forschte am Blut und fand heraus, dass es Blutgruppen gibt. Tatsächlich für uns heute nichts ungewöhnlich. Wir wissen das alle. Wir wissen auch wahrscheinlich, welche Blutgruppe wir haben. Aber damals war das was komplett Revolutionäres. So, und er fand halt heraus, es gibt A, B und früher nannte man das C, später dann 0, also A, B und 0. Und ein Jahr darauf fand er auch noch raus, dass es AB gibt. Also von daher, das war für die damals ein absoluter Durchbruch, weil man wirklich bestimmen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man Blut findet von einem Täter, es ja doch hilfreich ist zu wissen, okay, welche Blutgruppe, dann kann man es wenigstens ein bisschen besser einordnen. Natürlich kein DNA-Test, wir wissen nicht genau, wer es ist, aber wir haben zumindest schon mal eine Blutgruppe und das grenzt ja dann doch ein Stückchen weiter ein. Und vielleicht ganz spannend, weil man sich das manchmal auch gar nicht so vorstellen kann, der erste DNA-Test kam dann 80 Jahre später. Also es hat noch 80 Jahre gedauert, bis man es noch mehr einordnen kann. Also ich denke, damals diese Blutgruppen zu unterscheiden, das war schon eine Wahnsinns, Erfindung kann man das gar nicht nennen, aber Entdeckung, dass das funktioniert. Und das, was wir heute kennen, DNA, ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Level irgendwo, ne? Aber man sieht, es geht voran. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu den Opfern. Die Opfer, die auch eine Geschichte erzählen und man da natürlich auch geforscht hat, okay, was kann ich anhand eines Opfers rausfinden, um Rückschlüsse auf den Täter zu finden. Also gab es dann tatsächlich bereits ab dem 14. Jahrhundert in Bologna die ersten gerichtlichen Obduktionen. Muss man wirklich betonen, gerichtliche Obduktion, weil vorher war das unter Strafe gestellt, den menschlichen Körper zu öffnen. Das hatte auch einfach was mit dem Glauben zu tun. Aber so konnte man natürlich wirklich die Anatomie des Menschen verstehen oder aber Todesursachen kennen. Das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um einfach zu forschen. Das war dann zu der damaligen Zeit tatsächlich der Beginn der Forschung, wurde im Laufe der Jahre entweder ergänzt, manche Theorien auch über den Haufen geworfen und es gab neue. Wie gesagt, das war Forschung, so wie es bis zum heutigen Tag halt tatsächlich existiert. Dann gab es beispielsweise 1681 den Johannes Schreyer, das ist auch ein ganz wichtiger Arzt gewesen, der vor der Herausforderung stand, festzustellen, ob ein Kind tot auf die Welt gekommen ist oder ob die Mutter das Kind getötet hat. Konnte man zu der Zeit noch nicht. Wie gesagt, er hat geforscht, okay, wie kann man das am besten anstellen, weil das war natürlich wichtig, wird die Mutter angeklagt oder nicht, und zu der damaligen Zeit waren gerade uneheliche Kinder schon ein Problem. So, und er hat, wie gesagt, eine Forschung erstellt, wo er die Lunge aus dem Leichnam rausgenommen hat. Und ihm ist halt aufgefallen, dass es tatsächlich in der Lunge sich kleine Bläschen bilden, wenn halt Sauerstoff oder diese mit Sauerstoff befüllt werden. Genau so ist das richtig ausgedrückt. Und wenn die Lungen sich mit Lungenbläschen gefüllt haben, dann schwimmen die auch tatsächlich oben. Also die Lunge schwimmt dann oben. Und er hat dann bei der Obduktion von dem Kind festgestellt, nein, die Lunge liegt tatsächlich vom Behälter unten. Und damit war dann klar, okay, das Kind hat nie gelebt. Das ist ein richtig großer Meilenstein damals gewesen, weil so konnte man tatsächlich die Frau, oder so wurde sie nicht verurteilt, sondern freigesprochen. Also man rettete damit auch Menschenleben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil damals der Gerichtsmedizin ist das Thema Vergiftung. Also wer von uns hat noch nie, gerade die Leute, die gerne True Crime hören, gehört, dass irgendjemand vergiftet worden ist? Ich glaube, heutzutage kommt es nicht mehr ganz so häufig vor, weil das schwieriger geworden ist als früher, aber dort, wie gesagt, war eine andere Zeit. Und da gab es dann den Chemiker Mathieu Ophelia, der tatsächlich geforscht hat, okay, wie kann ich denn erkennen, ob jemand eine Arsenvergiftung hat oder in dem Fall, ob jemand versucht hat, denjenigen mit Arsen umzubringen. Und er hat dann rausgefunden, okay, Arsen lagert sich im Gewebe an. Das klingt für uns heute total einfach, war damals aber wirklich bahnbrechend. Und er konnte wirklich nachweisen, ob der Mensch vergiftet worden ist oder nicht. Also ich würde denken, nachdem er das rausgefunden hat, war es vielleicht nicht mehr ganz so einfach, wirklich jemand mit Arsen zu vergiften, weil man natürlich mit der Gefahr rechnen musste, entdeckt zu werden. Und das ist, denke ich mal, auch ganz gut so. Ein weiteres Thema ist tatsächlich der Beginn der Entomologie. Wem das nicht sagt, hier geht es um kleine Krabbeltierchen. Und zwar bereits im 19. Jahrhundert, und das hat mich echt so ein bisschen verblüfft, ich dachte, das wäre etwas relativ Modernes, ist man auf die Idee gekommen, dass Insekten tatsächlich wichtige Zeugen sein können. Also so wie wir das heute kennen und in vielen Berichten wahrscheinlich auch schon gehört haben, dass man den Todeszeitpunkt zum Beispiel anhand von Larven oder auch Fliegen in ihrem Stadion erkennen kann. Das wusste man auch zu der Zeit. So konnte man den Todeszeitpunkt halt tatsächlich genauer bestimmen. Ich würde meinen, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Entdeckung, weil man ja tatsächlich feststellen kann, okay, wie lange ist der Mensch denn schon tot oder vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, was man zuvor halt nicht genau benennen konnte. So, und jetzt zum Schluss auf unserer kleinen Reise durch die Kriminalistik habe ich tatsächlich noch herausgefunden, dass bereits 1894 es möglich war, ein Gesicht zu rekonstruieren. Also das heißt im Klartext, es wurde ein Schädel gefunden und man wusste nicht, zu welcher Person er gehört. Das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, und zwar gab es damals den Wilhelm Hiss, der das herausgefunden hat. Er hat anhand von 100 Personen Durchschnittswerte erreicht, also zum Beispiel, wie dick ist die Hautschicht, der Knorpel, alles, was mit dem Gesicht zu tun hat, hat daraus, wie gesagt, einen Durchschnitt errechnet und hat sich sein Modell gebaut, wie man Gesichter rekonstruieren kann. War natürlich ein bisschen schwierig in Bezug auf die Nase, weil das Knorpelgewebe ist, genauso wie die Ohren. Also das musste da nicht 100% genau die Person treffen, aber manchmal war es ja schon wichtig oder entscheidend, in die richtige Richtung zu kommen. Auch das war eine sehr wichtige Erfindung, Wissenschaft. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, was konnte man denn nun 1920 bereits? Würde ich denken, also wir konnten Fingerabdrücke sichern, wir konnten Fingerabdrücke vergleichen, wir konnten Menschenblut von Tierblut unterscheiden, Blutgruppen bestimmen, Geschosse untersuchen, Waffen vergleichen, ja, Vergiftungen nachweisen, Obduktionen durchführen, Todesursachen feststellen und Todeszeitpunkt teilweise eingrenzen. Weiterhin konnten wir Tatorte systematisch sichern, Täterprofile entwickeln, ja, und wir konnten auch eine Mordkommission bilden. Also waren wir schon relativ weit, würde ich meinen. Und dennoch, wenn man all diese Dinge konnte, bleibt dann die Frage, warum konnte denn Karl Denke trotzdem so lange unentdeckt bleiben? Also diese Frage habe ich mich gestellt. Und ich würde meinen, nicht, weil die Polizei unfähig war, sondern weil einfach viele, viele Hinweise schlicht gefehlt haben. So, viele Opfer waren Wanderarbeiter ohne Angehörige. Das ist ein Problem. Wenn man nach den Leuten nicht sucht, dann vermisst man die Leute wahrscheinlich nicht. Und wer kommt dann darauf, dass da Menschen verschwinden? Also das, denke ich mal, ist schwierig, gerade wenn es dann keine vermissten Meldungen gibt, also nichts Offizielles. Und niemand brachte ja tatsächlich die verschwundenen Menschen miteinander in Verbindung. Also das waren, wenn dann, immer Einzelfälle. Und das macht es dann hier wahrscheinlich super schwierig. Und tatsächliche Ermittlungen begannen ja erst, als das erste Opfer fliehen konnte. Also das erste wirklich bekannte Opfer. Es gab ja zwei zuvor, das hatte ich ja erzählt. Aber dieses erste Opfer, Vincent Oliver, der da entfliehen konnte, das war entscheidend. So, und in dem Moment fing ja dann das Rad an, sich zu drehen. Leider viel zu spät und tatsächlich auch ohne Karl Denke, weil er sich ja suizidiert hat, was natürlich viele, viele Fragen aufwirft. Und tatsächlich würde ich sagen, also das ist meine Meinung, wenn man erst bei der Entdeckung wirklich die kriminalistischen Methoden, die wir bis dahin schon konnten, anwenden konnte, wird man wahrscheinlich wirklich sagen können, ist das Menschenfleisch oder ist es tierischer Herkunft. Also ich bin mir sicher, dass man das zu dem Zeitpunkt gewusst hat. Also würde ich abschließend sagen, die Forensik war 1924 erstaunlich weit entwickelt. Der entscheidende Engpass war in Karl Denkes Fall nicht das Wissen der Gerichtsmediziner, sondern dass es zunächst kaum Anhaltspunkte für eine Serie von einem Verbrechen gab. Ich glaube, das war tatsächlich das Hauptproblem in allem. Und ein weiterer Gedanke kam mir tatsächlich, also wenn wir heute auf historische Kriminalfälle schauen, dann unterschätzen wir oft die Ermittler von damals. Ja, vieles war noch nicht möglich, aber vieles, was wir für moderate Kriminaltechnik halten, hatte seine Wurzeln bereits lange vor 1920. Karl Denke lebte in einer Zeit, in der die Kriminalistik gerade erst begann, wirklich wissenschaftlich zu werden. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick hinter die Geschichte. Das war Hinter der Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt hinter unserem letzten Fall geben. Und es war ein bisschen was Interessantes dabei. Wenn euch dieses Format gefällt, oder besser gesagt diese Art von Folge, oder ihr aber auch ein Thema habt, was wir gerne uns genauer ansehen sollten, dann schreibt mir das gerne auf Instagram. Und zwar findet ihr mich dort unter was_bleibt_podcast. Dort findet ihr auch immer Bilder zu den Folgen, Karten, Zeitungsausschnitte, was ich halt so finden kann. Aber freue mich natürlich immer über Anregungen oder generell, schreibt mir einfach. So, und dann würde ich sagen, reisen wir am nächsten Sonntag wieder zurück in die Vergangenheit. Dort wird es einen neuen Fall geben. Und bis dahin, passt auf euch auf und bis ganz bald.